Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Wir stellen uns heute bei Inside VfL die Frage, wie weit nach oben könnte es noch für den VfL Bochum gehen? Das sind ja 2,3 Punkte, die der VfL im Schnitt unter Uwe Rösler geholt hat. Das ist schon mal nicht verkehrt. Wenn es so weiterginge, könnte es für Platz 3 reichen.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, ja, eine Niederlage, ein Sieg aus der letzten Woche beim VfL Bochum sprechen wir drüber. Heute mit Christian Schürmann von Radio Bochum.
Hallo zusammen.
Und Ralf Ritter von der WAZ.
Hallo liebe VfL-Fans, liebe Fußballfans, hallo Annalena und hallo Christian, ich freue mich.
Mein Name ist Annalena Fehdke von Radio Bochum. Ja, lass uns mal drüber sprechen. Bielefeld war jetzt natürlich zuletzt eigentlich ganz schön, der Heimsieg. Dann ausgeschieden im DFB-Pokal gegen Stuttgart. Nicht so schön. Bei beiden Spielen gab es ein paar Szenen, wo die Fans nicht zufrieden waren mit den Schiedsrichterentscheidungen. Allem voran natürlich die Szene Strumpf bei Stuttgart. So, rote Karte nach VAR.
Ja, war natürlich eine Schlüsselszene. Ne? Spontan dachte ich auch, ist übertrieben. Der Schiedsrichter Florian Bartstübner hat gelb gegeben. Für mich erstmal eine Tatsachenentscheidung, ist okay. Aber ich habe ja am nächsten Tag noch mit Babak Rafati telefoniert, ehemaliger FIFA-Schiedsrichter. Und der hat sich das nochmal ausführlich angeguckt, in jedem Detail. Und ausführlich erklärt, habe ich aufgeschrieben, bei watz.de VfL könnt ihr nochmal in aller Ausführlichkeit nachlesen. Quintessenz war doch, der VAR musste eingreifen, weil eine klare Fehlentscheidung vorlag. Nicht wegen der Intensität des Fouls, das wäre gelbwürdig gewesen, aber weil Philipp Strumpf letzter Mann war, also wegen einer Notbremse aus Rafatis Sicht wäre Dennis Undaf auf und davon gewesen, auch wenn er mit dem Rücken zum Tor stand, und damit wurde eine klare Torschance durch eine Notbremse vereitelt, zur Folge rote Karte und auch VAR-Eingriff korrekt.
Bleib bei meinem ersten Instinkt. Ich finde es zu hart, in der Szene eine rote Karte 10 Meter hinter der Mittellinie zu geben. Ich verstehe aber auch die Sicht, dass natürlich ein Dennis Undaf da durchgehen würde wahrscheinlich und auch eine sehr gute Chance daraus kreiert werden würde. Deswegen kann ich die im Endeffekt dann auch nachvollziehen, die Entscheidung. Deswegen bleibt dabei, ich finde es immer noch zu hart, vor allem weil es dann auch einen massiven Einschnitt auf das Spiel natürlich nimmt, klar. Aber gut, kann man jetzt nicht mehr ändern, ist jetzt so. Und ich finde auch, dass die Entscheidung letztendlich dann vertretbar ist.
Da sind wir schnell eben bei einer VRR-Diskussion und ob Fußball so noch Spaß macht.
Aber es war halt, wie gesagt, regelkonform und ja. Auch wenn es hart war, aber korrekt. Ja. Uwe Rösler hat es spontan ja auch sogar eingesehen. Ja. Und Philipp Strumpf, man sollte nicht vergessen, wie dieses Foul zustande kam. Er hat halt vorher den Ball sich zu weit vorgelegt. Er hatte einen richtig schlechten Tag, vorher ja schon ein Eigentor gemacht. Und nach dem 2-0, kurz nach der Pause, war dann der Drops gelutscht und das Spiel plätscherte Richtung Bielefeld dahin.
Gut. Ja, Pokal abgehakt ist dann so. War ja auch, wenn man nicht als Favorit ins Spiel geht, irgendwo abzusehen.
Und man hat sich trotzdem gut verkauft im Endeffekt. Auch in Unterzahl kann man trotzdem einiges Positives betrachten.
Ja, und gerade in Gleichzahl in der ersten Halbzeit hatte der VfL die besseren Chancen. Ja. Hat ein richtig gutes Spiel gemacht, allen voran Kiel Wädchen. Ja. Insofern erhobenen Hauptes ausgeschieden. Und wo wir bei Philipp Strumpf waren, das war ja dann auch ein Thema des Abends, dass er sich direkt vor der Mannschaft entschuldigt hat mit einer laut Uwe Rösler sehr emotionalen, sehr treffenden Ansprache. Das zeigt Größe, das zeigt Charakter. Darauf steht insbesondere Uwe Rösler, auf so Eigeninitiative, Eigenverantwortung. Er hat dann auch direkt Philipp Strumpf gestärkt und die Startelf-Garantie für Samstag wieder gegeben. Und Strumpf hat gespielt, nicht perfekt, aber ordentlich, sodass es zu Null gereicht hat. Und zeigt auch Größe.
Ja, und auch die Reaktion seiner Mitspieler. Also Maxi Wittek, Timo Horn haben ja direkt nach dem Spiel auch direkt gesagt, das passiert, das ist der Sport, das gehört dazu. Das ist einfach, ich finde, es war sehr bezeichnend dafür, wie die Mannschaft im Moment untereinander aufgebaut ist, wie die zueinander stehen. Fand ich eigentlich den viel schöneren Moment dann, dass man sieht, okay, die halten trotzdem zusammen, das passt alles irgendwie und dementsprechend, wenn die Mannschaft das abhaken kann, dann sollte man das auch abhaken können und dann ja. Ist auch gut.
Bilden entsprechend dann auch die Einheit, die es brauchte gegen Bielefeld, um auf das schönere Spiel von beiden zu kommen, das schönere Heimspiel, beides war ja zu Hause.
Ich fand es, wenn ich widersprechen darf, gar nicht schöner, sondern nur im Ergebnis besser.
Das stimmt, vom Gefühl her schöner. Ja.
Vom Gefühl, ja.
Ja, lass uns da mal über so ein paar Highlights vielleicht auch sprechen. Mir fällt natürlich direkt ein Hofmann-Tor, noch eins. Das ja. Gönnt man ihm. Oder Quarteng, Einsatz, der total Bock hatte. Ja, das hat man ihm angesehen.
Er hat es super gemacht und Uwe Rösler hat das auch schon vor dem Spiel und dann auch nochmal nach dem Spiel gesagt. Quarteng hat jetzt in den letzten Spielen immer mehr Einsatzzeit bekommen und sich auch von Spiel zu Spiel gesteigert und das letztendlich dann am Samstag mit dem Assist einmal zurückgegeben. Aber ich fand auch generell, weil das so das Spiel von Moritz Quarteng in der Saison, wo ich ihn als aktivsten oder am aktivsten wahrgenommen habe. Der war ist in Zweikämpfe gegangen, hat gut nach hinten mitgearbeitet, hat sich vorne gezeigt. Und das ist ja genau das, was man dann von so einem Spieler sehen will. Vor allem ja auch, weil das wieder nicht seine eigentliche Position ist. Nur Uwe Rösler hat Anfang, als er in Bochum angetreten ist, gesagt, ja, er sieht Quarteng eigentlich im Zentrum. Und jetzt muss der links auf dem Flügel spielen und hat das super gemacht. Na, aber das ist halt im Moment beim VfL so, da müssen viele Leute auf Positionen spielen, auf denen sie eigentlich nicht spielen. Kjell Wethjen als nächstes Beispiel, weil das hast du gerade schon angesprochen, gegen Stuttgart schon super. Und ich entwickle mich zu einem großen Kjell Wethjen-Fan, der jetzt die Position von Gerrit Holtmann übernommen hat und das auch super gemacht hat. Wenn er jetzt noch ein Tor schießt, dann ist das wirklich eine Eins. Aber hat das auch so gut gemacht, arbeitet mit nach hinten, macht Tempo nach vorne. Und deswegen, das waren so die beiden Spieler, die mir jetzt in der letzten Woche am positivsten aufgefallen sind.
Ja, Wäldchen auf jeden Fall an eins für mich, hat er auch viel mehr gespielt.
Ja.
Und Quarteng, gebe ich dir absolut recht. Du hast eine Sache gesagt, die insbesondere für Rösler entscheidend ist, dass er endlich auch mal nach hinten vernünftig mitgearbeitet hat. Das hat er eben vorher nicht so gemacht und glaube auch noch nicht so ganz verinnerlicht gehabt und begriffen. Und deswegen hat ihn Uwe Rösler auch wochenlang zappeln lassen. Ja, immer mehr Einsatzzeit gegeben, aber ich bin mir sicher, hätte er eher begriffen, was von ihm verlangt wird, auch in der Defensivarbeit, dann hätte er längst auch schon mal von Beginn an wieder gespielt. Und vielleicht, wenn er jetzt diese Woche gut trainiert, könnte seine Startelf-Comeback dann am Samstag in Hannover folgen.
Ja, irgendwie mal schön zu sehen, dass er noch so frische Energie dann von der Bank kommt. Also, dass er einfach Bock hatte. Also, es macht immer Bock natürlich, Spieler anzusehen, die Bock haben.
Und dann kann er halt, wenn er diese Defensivarbeit leistet, dann freut sich allen voran Uwe Rösler, aber alle anderen auch, dass er dann das auspackt, was er wirklich drauf hat in der Offensive, wie bei der Torvorlage, die halt genial.
Ja. Ja, und dann ist man ja auch direkt eigentlich von Quarteng kommt man eigentlich dann ja logischerweise auch zu Hofmann, der den Ball dann natürlich auch super reinmacht, der nach dem Spiel auch eigentlich mehr als Scherz, aber gesagt hat, er ist jetzt wieder der alte Philipp Hofmann aus seinen Spitzenzeiten in der zweiten Liga. Deswegen. Aber das ist ja genau die Art Zuspiel, die so ein Philipp Hofmann braucht. Das sind genau die Zuspiele, die Bochum gegen Düsseldorf in der Relegation rettet haben. Hat er zweimal so eine Flanke bekommen, hat zwei Tore gemacht. Und wenn man da noch hinkommt, wirklich zuverlässig ein gutes Anspiel von außen, von den Flügeln zu bekommen, auch Philipp Hofmann, dann glaube ich, dass er in dieser Saison noch ein paar mehr Tore machen wird. Und ich glaube, er wird dem dann auch sehr dankbar sein.
Das Kjell Wethjen, um nochmal darauf zurückzukommen und den kleinen Wasserstand, die Meldung durchzugeben, dass er überhaupt auf der anderen Seite spielen durfte, musste, wie man es sehen will, lag ja daran, dass Holtmann eben ausfällt und zwar ein bisschen länger. Er wurde am Freitag operiert.
Genau, Meniskus wurde geklippt, wie Uwe Rösler sagt, aber ist jetzt kein struktureller Schaden, nichts Wildes, wird den Rest des Jahres ausfallen, aber dann.
Was danach wahnsinnig viel klingt, aber gar nicht viel ist.
Sind jetzt noch.
Genug. Danach muss er erstmal wieder rankommen.
Das stimmt.
Aber hat zum Glück dann natürlich auch so ein paar Wochen, um sich wieder ins Training zu fuchsen, wieder fit zu werden. Und ich meine, Meniskus ist immer eklig, ich hatte das auch schon, aber es geht dann relativ fix. Das ist eine dankbare Verletzung, die man haben kann, hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Ja. Ja. Gute Besserung an der Stelle.
Ja,
Gerrit ist ja Fanliebling und überhaupt ein super Typ. Aber was man ihm auch immer so ein bisschen nachgesagt hat, ist, dass er nicht so ganz hart im Nehmen ist. Zumindest einige Ex-Trainer haben das so wahrgenommen. Kann man an der Stelle mal wirklich auch mal revidieren, weil er hat die Probleme schon länger. Ja, man hat auch im Training immer mal wieder gesehen, nach dem Training, dass er sich da hingefasst hat. Also er läuft schon länger mit Problemen rum, hat aber trotzdem Gas gegeben und ordentlich gespielt.
Und auch länger gespielt.
Also insofern, Gerrit Holtmann, doch Kämpferherz, doch hart im Nehmen. Und dann hoffen wir, dass er im Januar wieder schnell zu alter Form findet, denn der VfL Bochum braucht ihn. Trotz Wädchen als linken Flügel. Ja. Wädchen kann auch woanders spielen.
Ja. Über eine Sache müssen wir noch reden, die wir letzte Woche auch angesprochen hatten, die uns jetzt fast ja nicht auf die Füße gefallen ist. Aber wir haben letzte Woche über die Innenministerkonferenz gesprochen, also in dem Rahmen darüber, dass, ja, Ralf, ich glaube, du hattest sowas gesagt, wie es ja eigentlich ganz schön anzusehen, kann schön anzusehen sein, Pyro. Pyrotechnik, genau.
Kann schön anzusehen
wenn's
sein,
im Rahmen
ich mag
ist
die Bilder,
so.
Habe ich gesagt. Deswegen wäre ich für eine Legalisierung. Ich habe aber nicht gesagt, dass es im Stadion derzeit gezündet werden darf, weil es ist schlicht illegal und verboten.
Und vor allem in dem Rahmen, wie es passiert ist in der letzten Woche. Das ist natürlich ja, nicht nötig gewesen.
Dieser
und vor allem
Rahmen
wahnsinnig
ist dann
gefährlich.
Auch nicht mehr schön, sondern ja. Schlicht gehen wir mal erstmal auf die Gäste von Bielefeld zum Beispiel, die sehr, sehr viele Raketen geschossen haben. Ja. Da zuckt man jedes Mal zusammen. Ja. Das ist schweinegefährlich, das ist lebensgefährlich. Raketen haben im Stadion mal gar nichts zu suchen. Ich meinte mit den schönen Bildern ja vor allem Fackelshows in einem legalisierten, begrenzten Rahmen zu bestimmten Bedingungen, sodass kein anderer, der das nicht haben will, in direkter Nähe gefährdet ist.
Ja.
Jetzt war es ja gegen Stuttgart so großer Aufreger. Wir haben auch schon berichtet, bei watz.de VfL könnt ihr ausführlich nachlesen, die direkten Vorfälle, dass es auch dann im Bochumer Block eine sehr große Pyroshow gab, über die Blöcke verteilt und damit auch Menschen damit reingezogen worden, sage ich jetzt erstmal, die damit einfach nichts zu tun haben wollen in direkter Nähe. Und da ist der Bogen dann halt auch überspannt, denn da muss man auch die Ostkurvenbesucher respektieren und akzeptieren, die das eben nicht wollen. Und zumal es, ich kann es nicht oft genug wiederholen, Stand jetzt ja auch illegal ist.
Ja, Sicherheit geht da einfach vor. Ich bin auch pro Pyrotechnik, sage ich mal, für eine Legalisierung in einem sicheren Maße.
Genau.
Und ab einer gewissen Menge ist es halt einfach nicht sicher. Das ist einfach Fakt.
Wenn es zu viel wird, dann kommen natürlich die Rauchentwicklung auch hinzu. Auch da muss man
ist die überdachte
nehmen. Wie gesagt,
Stadion.
Es muss gewisse Regeln und Vorgaben geben. Ne? Und dann sind es schöne Bilder dabei, da bin ich bei.
Plus abgesehen von der ganzen gesundheitlichen Diskussion, ich finde es auch einfach super nervig, wenn wir deswegen da 10 Minuten teilweise stehen und warten. Also je nachdem, ne, wie der Wind steht und so, das ist doch einfach nur.
Das kommt noch hinzu.
Ja. Und dazu kommt auch noch, wie zweckdienlich ist das jetzt in der aktuellen Phase, dann wie die Bielefelder Raketen im Stadion zu zünden. Das ist, ich weiß nicht, wie gut durchdacht das ist. Es muss auf jeden Fall nicht sein, es sollte auch nicht sein.
Wie gesagt, Raketen gehören nach meinem Verständnis und nach meinem Informationsstand auch nicht originär zu dieser Ultra-Fankultur. Nicht wirklich.
Ja, sieht man nicht.
Ne? Es ist kein Golf.
Zum Glück nicht.
Und es sollte auch nicht so sein. Im Bochumer Block gab es da in den letzten Jahren auch nicht gar keine, aber relativ wenige Vorfälle, was Raketen angeht. Ja, wir bleiben dran, das wollte ich noch sagen. Bei watz.de werdet ihr im Laufe der Woche auf jeden Fall noch 1-2 Texte zu der Thematik lesen. Wir haben verschiedene Stellen angefragt, unter anderem den Verein, aber auch angeblich, muss ich erstmal sagen, Betroffene. Da sind wir in Kontakt und recherchieren weiter und werden noch berichten, was dabei herumkommt. Der Verein selbst ermittelt gerade intern auch sehr, wertet zig Bilder aus, will nachvollziehen, was genau, wo, wie, wann passiert ist. Und wir werden nachhaken und berichten. Am Ende sei noch erwähnt, bei der Innenministerkonferenz wurden viele Themen, die vorab heiß diskutiert wurden, letztlich gar nicht so heiß diskutiert. Fast alles war letztlich vom Tisch, was befürchtet wurde, zum Beispiel personalisierte Tickets, zum Beispiel eine Gesichtserkennung im Stadion. Das Einzige, was beschlossen wurde, was von der aktiven Fanszene weiterhin noch kritisiert wird, ist eine zentrale Stadionverbotskommission, die allerdings auch nur Richtlinien vorgeben soll und ein bisschen kontrollieren soll. Die Entscheidung über Stadionverbote bleibt bei den lokalen Einrichtungen.
So, jetzt wieder zum Sportlichen, bitte. Es ist erstmal die obere Tabellenhälfte. Das liest sich wahnsinnig schön, oder? Liebe VfL-Fans, Platz 9. Erstmal, also wenn man überlegt, wo wir hergekommen sind als Fans am Anfang der Saison. Da stellt sich ja die Frage, und die hat sich bei der Pressekonferenz ja zum Beispiel auch gestellt, wohin geht's noch? Uwe Rösler sagt, naja, zusammengefasst würde ich es nennen, Ball flach halten.
Ja, er hat vor dem Spiel noch gesagt, für ihn ist das immer noch Abstiegskampf. Und es ist, glaube ich, aus Trainersicht auch eine schlaue Herangehensweise, da nicht zu hoch zu pokern. Das kann einem eigentlich nur auf die Füße fallen. Ich glaube aber trotzdem, wenn man sich den Trend der letzten Spieltage anguckt, dann steht man wie keine andere Mannschaft da. Und wenn man sich auch die nächsten Gegner anguckt, glaube ich, dass da eine gute Möglichkeit ist, oben anzuknüpfen. Es gibt diese Spitzengruppe, diese Top 5, die so einen kleinen Abstand haben. Aber wenn man jetzt die nächsten zwei Spiele gegen Hannover, gegen Karlsruhe gewinnt, dann ist man halt da oben mit dran. Deswegen, das sind zwei sehr wichtige Spiele, sehr richtungsweisende Spiele. Ich glaube, wenn man die wirklich gut übersteht, wenn man Hannover Punkte klaut, dann und Karlsruhe überholt, das ist ja direkter Nachbar jetzt quasi, dann sieht das sehr gut aus. Darius Wosch hat am Samstag noch gesagt, 1 und 2 hält er für unrealistisch, er schielt auf die 3. Da schließe ich mich an, das finde ich eine gute Prognose oder ein gutes Ziel. Und ja, warum nicht? Die Mannschaft ist heiß, mir wird dann aber noch ein bisschen die Tiefe im Kader fehlen und da, ja, da ist man dann schon beim Wintertransferfenster.
Ja, gut, vielleicht nochmal eben erstmal, du hast ja die Bedingungen genannt, dass es nochmal richtig nach oben gehen könnte, zumindest Richtung Platz 3, wären schon Punkte jetzt in Hannover und gegen Karlsruhe. Ich würde sagen 4. Ich habe mal ein bisschen gerechnet.
Okay.
Unter Uwe Rösler, die Rösler-Tabelle, VfL Bochum 1., punktgleich mit Schalke 04, bessere Torverhältnis. Vor Hertha, die jetzt gepatzt haben. 16 Punkte aus 7 Spielen, das ist ein Schnitt von 2,3. Und wenn der VfL Bochum den halten würde, würde er am Ende bei den plus 19 bereits geholten Punkten bei 62 Punkten landen, ungefähr. Und jetzt habe ich noch weiter geguckt. In den letzten 5 Jahren haben 62 Punkte zweimal zu Platz 3 gereicht, dreimal nicht. Ja, es gibt viele Fragezeichen, ja, aber es ist
möglich.
Theoretisch möglich und man sollte sich schon solche Ziele dann auch setzen. Und ich glaube, in den Köpfen einiger Spieler sind genau diese Ziele auch schon vorhanden. Wie gesagt, ja, es muss natürlich so weitergehen. Diese 2,3 Punkte Bilanz zu halten, ist natürlich wahnsinnig schwer. Du hast gesagt, jetzt kommen Gegner, die man gut schlagen kann. Man kann natürlich umgekehrt auch sagen, ja, jetzt kommen Gegner aus der oberen Hälfte. Unter Uwe Rösler war es bisher nur Hertha BSC, stand jetzt von den Gegnern, die über dem VfL Bochum stehen. Andererseits auch oft gesagt, die Liga ist ja dermaßen Schweine ausgeglichen. Ja. Vor ein paar Wochen wäre Bielefeld der schwerste Gegner gewesen. Jetzt ist es vielleicht Schalke und in ein paar Wochen später vielleicht Magdeburg, die Hertha BSC geschlagen haben. Also wer weiß, jedes Spiel ist sehr eng, es wird schwer und jetzt kommen wir zum Wintertransferfenster. Ja.
Machen wir.
Fanfrage der Woche.
Das hat nämlich auch Christoph gefragt. Er fragt, wie viele Abgänge und Neuzugänge sind im Winter denn realistisch?
Ja, das ist Frage nach den Zahlen ist eine gute, eine schwierige Frage.
Vielleicht eher, was wünschenswert wäre.
Genau, ne? Was wünschenswert wäre, wären Flügelspieler weiterhin, das war ja schon vor der Saison der Stand, daran hat sich auch nichts geändert. Man muss nur auf Bielefeld jetzt gucken, da haben dann am Ende Matus Bero und Moritz Quarteng auf den Flügeln gespielt, die da auf jeden Fall eigentlich nicht ihre Kernkompetenzen haben. Da fehlt die Tiefe. Man hat jetzt einen Gerrit Holtmann, der ausfällt, der wiederkommen wird, aber es ist eine physische Liga, es ist ein sehr physisches Spiel, was der VfL spielt, da verletzen sich schon mal Leute. Ne? Ich will das jetzt hier nicht herbeiberufen, aber es ist halt einfach mal so.
Gelernte Flügelspieler gibt's ja nur 2, ne?
So.
Aber jetzt hat Wädchen gezeigt, er kann's auch, dann nehmen wir den mal bei, sind's 3, aber.
Ja, aber es ist einfach, der VfL ist im Moment eine Mannschaft, wo der dadurch besticht, dass die Spieler, die spielen auch auf fremden Positionen spielen. Ne? Gegen Stuttgart hat Ibrahim Sissoko auf einmal Innenverteidiger gespielt. Ne? Das ist einfach eine Mannschaft, die sich anpassen muss. Und das ist beim VfL einfach so. Aber da wäre schon schön, wenn man nochmal mehr Tiefe kriegt, damit auch Uwe Rösler mehr Varianten hat, damit man auch nicht so voraussehbar für andere Gegner ist.
Ja, also ein neuer Flügelstürmer ist für mich Pflicht. Und zwar ergebnisunabhängig, egal ob man im Mittelfeld steht, nur gegen den Abstieg kämpft, nach oben kämpft. Ein neuer Flügelstürmer muss für mich zwingend noch dazugeholt werden, aus gesamten Gründen. Weiterhin wünschenswert wäre für mich auch nach wie vor ein Backup oder echter Konkurrent für Philipp Hofmann. Ja, auch da ist Philipp Hofmann weiterhin allein auf weiter Flur und Gott sei Dank jetzt auch wieder treffsicher. Mhm. Aber weder Ibrahim Sissoko noch Michael Obafemi, geschweige denn, das wäre ja ein Flügelstürmer sogar vielleicht, Mathis Clerisia, können da irgendwie was auswirken. Alle drei dürften aus VfL-Sicht gerne gehen im Winter, wird aber schwer, sie loszuwerden. Dann gibt es noch ein paar andere Backups, die auch gehen könnten, weil sie keine große Rolle spielen, ja.
Wie sieht's aus, das fragt man sich ja jetzt schon etwas länger, mit Mathis Spiro aus eurer Sicht? Eigentlich ja Kapitän?
Ja, Uwe Rösler stützt ihn sehr in der Öffentlichkeit und hat ihn ja jetzt auch gebracht. Für mich überraschend für Wärtchen. Ich hätte Wärtchen noch ein bisschen länger draufgelassen, ehrlich gesagt. Aber ist gut gegangen, also hat er alles richtig gemacht, um Bero ranzuführen. Bleibe dabei, haben wir schon oft gesagt, super Charakter, super Mentalitätsspieler, aber in dem Kader, den der VfL Bochum jetzt hat, nicht unbedingt nötig. Und vielleicht wäre es für ihn besser und auch für den VfL besser, weil er dann Gehalt spart und vielleicht sogar noch eine kleine Ablösesumme kassiert, die er dann in einen Flügelstürmer investieren kann.
So wird ein
besser, wenn Mathis Spiro im Winter wechselt.
Bleibe ich, unterstütze ich voll. Vor allem, weil man halt ein Übergewicht im Mittelfeld hat. Man hatte einfach, genau. man hat Panewich, Sissoko, Wädchen, Onyeka, alle möglichen. Und da ist ein Bero im Moment eigentlich an fünfter Stelle oder was auch immer, ein Lenz. Da steht er einfach im Moment hinten
an. Quarteng, haben wir ja gesagt, Quarteng. Zentral eigentlich.
Ja, und für ihn geht es ja auch um die Nationalmannschaft. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das aus seiner Sicht
eine gute Option ist. Der braucht halt auch Spielzeit.
Er braucht Spielzeit und die, klar, ja, zweite Bundesliga ist halt auch nicht die erste. Und ich glaube, er hat auch noch Ambitionen, in der ersten zu spielen. Und wenn er da eine Möglichkeit hätte, warum nicht?
Er kann in der ersten spielen, das hat er lang genug gezeigt beim VfL. Und zwar in der Rolle, dass er vor allem gegen den Ball gefordert ist. Ja. So spielt er ja auch in der slowakischen Nationalmannschaft. So hat er immer in Bochum gespielt. Ja. In der zweiten müsste er, ich sag mal, mehr Kreativität, das war das Wort. Ja, danke. Mehr Kreativität an den Tag legen. Das ist aber nicht seine Stärke. So. Ja. Gut, schauen wir, was passiert. Der Markt wird's regeln. Entweder bleibt er oder er geht.
Der Markt wird's regeln. So.
Schöner Folgentitel.
Lass uns mal gucken, wie ihr getippt habt noch.
Tippspiel.
Wir haben wieder drei Gewinner, denn es gibt zwei zweite Plätze, und zwar Ruri und VfL CB-1848. 23 Punkte gemacht und dann Nachspielzeit 24 Punkte gemacht. Nachspielzeit 24 Punkte, nicht Minuten. Genau. Glückwunsch, schreibt uns eine Mail, wie immer. Ihr kennt das Prozedere, insidevfl@funkemedien.de. Dann kommt das mit der nächsten Welle, euer Schal. Dann ist es an uns zu tippen. Und zwar, wie es in Hannover ausgeht. Noch ein Abendspiel dieses Jahr. Das wird eine lange Nacht für alle, die dann am selben Tag noch nach Hause fahren. Und da zähle ich mich zu, das wird toll. aber auch schön. Topspiel, ne?
Definitiv. Jetzt können sich alle drauf freuen, weil so der ganz, ganz große Druck nach unten. Man kann definitiv nicht auf den Abstiegsplatz rutschen. Aber man kann ein Zeichen setzen, wir haben es eben gesagt, mit Blick nach oben. Hannover, sehr starke Mannschaft mit einem überragenden Stürmer, dem Benjamin Kellmann, finnischer Nationalspieler, ablösefrei verpflichtet im Sommer. Tut das weh. 9 Tore in 15 Spielen, wendiger Spieler, treffsicher, schwer zu verteidigen, da wird ein Losli nicht reichen, da braucht man einen Losli und einen Strumpf und einen Wittek. Aber der VfL Bochum war ja zuletzt stabil, er wird wieder ausgeruhter sein. Er ist extrem selbstbewusst im Moment. Hannover hatte einen kleinen Rückschlag mit den zwei späten Gegentoren in Münster zum 2-2, davor allerdings souverän 2-0 geführt, davor auch 3-0 gegen Karlsruhe und 2-0 in Paderborn gewonnen. Das spricht für Hannover. Gegen Hannover spricht gegen Schalke 0-3, gegen Darmstadt 2-3. Also die sind konteranfällig. Genau Bochums Stärke. Es geht was. Soll ich schon tippen? Oder?
Ja, hau raus.
Dann 2-1. Für Bochum.
Okay.
Ich muss mich umorientieren. Ich schließe mich an. Ich glaube, das Momentum ist auf der Seite von Bochum, vor allem weil Hannover jetzt immer in wichtigen Spielen hat federn lassen, Punkte liegen lassen. Und weil der Druck von Bochum von unten quasi ja aufsteigt. Deswegen schwierig. Ja, wenn du 2-1 sagst, dann sage ich 2-0 für den VfL.
Die 0 steht.
Die 0 steht, die bleibt stehen.
Dank Timo Horn wieder. Wir müssen ihn einfach jede Woche einmal
Timo
loben.
Horn und überragend. Noah Lossi, der auch am Samstag alles Lossi weggeköpft auch. Hat, was lang kam. Ja.
Aber wir können nicht alle durchgehen.
Das sollten wir eigentlich als Kategorie einführen. Das Timo Lorn der Woche.
Ja. Die Simon Zoller rote Karte der Woche.
Ja, genau.
Ja, gut. Das war, ja. Na,
Anderes Thema.
Ja.
War Blödsinn, die rote Karte, aber es wird nicht spielentscheidend sein, ob Simon Zoller auf der Bank sitzt oder nicht.
Und danach die Simon Zoller Rufe. Ja, wir stehen hinter ihm. Ich tippe auch auf meinen ersten Auswärtssieg diese Saison, was auch irgendwie der Wahnsinn ist. Ja.
Den ersten, den du mitkriegst, oder?
Genau. Ja. Ich war nicht in Fürth zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen. Und in Augsburg. Im Pokal.
Richtig. Ja, diesmal wird's was. Und zwar dann, aber ich glaube nicht, dass die Null stehen bleibt in Hannover. Dann sage ich 3-1 für den VfL.
Will ich auch nehmen.
Ja, ne? Würden wir alle nehmen. Und dann glücklich nach Hause fahren. Dann bis nächste Woche, liebe Fans. Bis dann.
Danke.
Ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.